Matthäus 27, ab 33. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergehend lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen auf, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen, kann sich selbst nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, er ist Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaphtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft Elia! Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wenn es Gott gibt, warum greift er nicht ein? Wenn Gott diese Welt doch gut geschaffen hat, warum gibt es so viel Böses? Wenn Gott die Liebe ist, warum lässt er so viele Lieblosigkeit zu? Wenn Gott so wichtig sein soll für uns, warum lässt er sich am Kreuz umbringen, stolpert schon in jungen Jahren über die Fallen der Boshaftigkeit und scheitert an der Grausamkeit der Römer, anstatt uns seine Macht zu zeigen? Warum? Das sind bedrängende Fragen, die uns alle angehen, ob wir Christen sind oder nicht. Aber die Fragen sind gleichzeitig nicht neu. Die werden schon hier im Predigttext von den Zeitgenossen so oder ähnlich gestellt. Du willst den Tempel abbrechen und in 3 Tagen neu aufbauen. Jetzt hilf dir erst mal selbst. In Klammern, der Tempel wurde in der Tat in diesen Jahren renoviert, aber sie haben von 27 bis 66, also fast 40 Jahre lang, daran geschafft. Jesus, 3 Tage. Und wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig's doch und steig einfach vom Kreuz runter. Wo ist das Problem? Du hast anderen geholfen und kannst dir selbst nicht helfen? Wenn du der König von Israel bist, dann steig herunter. Du hast Gott vertraut und gesagt, dass du Gottes Sohn bist. Schauen wir mal, ob er Gefallen an dir hat und dich hier rausholt. War es Enttäuschung, Frust, Ärger? Oder war es einfach Unverständnis, war es Blindheit? Auf jeden Fall erlebt Jesus Hohn und Spott, Lästerung und Ablehnung auf der ganzen Linie. Und seine Leute halten sich dezent im Hintergrund. Ja, er selbst fühlt sich selbst von seinem himmlischen Vater verlassen, was er ja laut und deutlich sagt. War Gott mit Gott am Höhepunkt des Leidens mit sich allein? War Gott mit Gott am Höhepunkt des Leidens mit sich allein? Satan rüttelt ihn. Er fordert ihn heraus. Und er betet Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Außer diesem Eli, Eli, Lama, Asaftani, diesem Ausdruck seiner Verlassenheit am Kreuz, sagt Jesus nichts. Dabei ist er hellwach, wie wir noch sehen werden, und interessanterweise nichts bleibt dem Zufall überlassen. Es ist kein Zufall, dass rechts und links von ihm Verbrecher aufgeknüpft werden. Er könnte ja auch rechts hängen oder links hängen. Er könnte alleine hängen. Nein, er hängt mitten unter ihnen. Mittendrin. Er erleidet das gleiche Schicksal an gleicher Stelle zu gleicher Zeit. Das Schicksal von Verbrechern. Kein Zufall. Er ist einer unter denen, für die die Todesstrafe eingerichtet ist. Jesus stellt sich an ihre Seite. Er erleidet ihre Strafe mit, obwohl er damit nichts zu tun hat und selbst doch ohne Sünde ist. Er verändert nicht die Umstände. Aber er ist an ihrer Seite. Und trägt ihre Schuld mit. Der König der Juden, dem Engelheere zur Verfügung stehen, der Allmächtige, das Schöpferwort, er rührt sich nicht. Er verurteilt nicht. Er schweigt. Er hält es aus. Und er ist der wahre König, denn er ist das Gegenbild zu allen Herren dieser Welt. Denn ihm geht es nur um sein Volk. Er erleidet die von ihnen eingerichtete Todesstrafe, damit sie der viel größeren Strafe entgehen. Seine Zeit kommt. In der Todesstunde. Es ist die 9. Stunde. Auch das kein Zufall. Um diese Zeit beginnt im Tempel die Schlachtung der Passahlämmer. Die Passahliturgie wird in Anwesenheit des Hohenpriesters und der Ältesten vollzogen. Posaunen und Hörner sind über die ganze Stadt zu hören. Im Tempel und in der Stadt gedachte man der Befreiung aus der Schuldknechtschaft aus Ägypten. Passafest. Und zugleich richtete man die Hoffnung auf die endzeitliche Erlösung. Der Schrei von Jesus in der Todesstunde ist seine Antwort auf das Schreien der Lästerer und Spötter. Jesus Christus, Sohn Gottes, König der Juden, er erklärt sich zu dem einen Lamm. In der Todesstunde, in dieser Stunde. Zu dem einen Lamm, das sich schlachten lässt und opfert. für die Verbrecher, für die Lästerer und Spötter, für die entschiedenen Gegner, für die Enttäuschten und für die dezent im Hintergrund gebliebenen. Und dann zerreißt der Vorhang. Und dann zerreißt der Vorhang. Nein, nicht irgendeiner, der vor dem Klo oder der vor der Küche oder der vor dem Treppenhaus. Nein, genau der Vorhang zerreißt. Und er reißt nicht ein bisschen ein, weil die Putzfrau dappig da drauf getreten ist. Nein, der Vorhang zerreißt komplett von oben bis unten. Welcher der Vorhang? Na, der Vorhang, der da immer hängt, seit den Zeiten der Stiftshütte. Seit den Zeiten der Stiftshütte. Seit Mose. Und bei Produktion wurde gesagt, dass er aus Purpur ist. Aus Purpur gefärbter Seide und bestickt und aufgehängt an Akazienholz fehlen. Er hängt, und das ist jetzt wichtig, vor dem Allerheiligsten im Tempel. Er trennt diejenigen, die davor ihre Tiere für ihre Schuld opfern, von dem Thron Gottes auf der Bundeslade mit den Gebotstafeln. Er verdeckt das Allerheiligste, hinter dem einmal im Jahr der hohe Priester vor die Sünden des Volkes opfert. Sprich, wenn dieser Vorhang in diesem Moment komplett zerreißt und den Blick auf das Allerheiligste freigibt, dann heißt das, der Zugang zum Herzen unseres himmlischen Vaters ist nun offen. Das kannst du dir kaum vorstellen. Der Zugang zum Herzen des himmlischen Vaters ist offen. Denn das Opfer ist ein für alle Mal gebracht. Gott hat es selbst gebracht. Jesus hatte gesagt, dass er den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen wollte. Aber Jesus ist keine Baufirma, Mann. Jesus ist Gottes Sohn, Menschensohn, Gott und Mensch in einem. Und er wollte genau dieses. Er hat sich selbst als Tempel verstanden, als die Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch. Und mit dem Abbruch des Tempels durch seinen Tod verliert der Tempel als solcher seine Gültigkeit. Denn Jesus Christus ist das Opfer. Er ersetzt den hohen Priester, weil er sich selbst als Opfer gibt. Und er ist für uns der Tempel, die Begegnungsstätte mit dem himmlischen Vater. Gottes geöffnetes Herz in Person. Und was heißt das jetzt? Wollt ihr es wirklich wissen? Liebe Geschwister, das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt alle Religion am Ende ist. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt alle Religion am Ende ist, wenn Religion bedeutet, da ist ein unendlicher Unterschied und Abstand zwischen Gott und Mensch, zwischen irgendwas Höherem und dem Menschen. Und der Mensch muss was tun, er muss was beachten, er muss opfern, damit Gott ihn überhaupt annimmt. Verbunden mit der Angst und mit der Ungewissheit, ob es je reicht. Dann ist Religion mit Karfreitag am Ende. Denn Gott hat in Jesus Christus den unendlichen Abstand überwunden. Zwischen Gott und Mensch, zwischen Gerecht und Ungerecht, zwischen Sündlos und Sünder, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der unendliche Abstand, den keiner von uns durch was für Opfer auch immer auffüllt. Er tut es. Jeder Abstand, der zwischen dir und Gott war, und damit sprechen wir von Sünde, Der ist getragen. Es ist bezahlt. Du bist frei. Gnade gilt zu 100%. Ungefragt, ohne Erwartung. Einfach so für dich und mich und für all die draußen. Und das geht nicht nur gegen die Weltreligionen. Das gilt auch gegen alles, was du meinst, immer noch opfern zu müssen, leisten zu müssen. Gegen jede religiöse Leistung und frommes Getue. Wer irgend meint, er muss was tun, der ist doch in Religion. Der meint noch, er müsste was tun. Und ich erinnere uns an den Galaterbrief, was Paulus kämpft. Wir sind frei. Karfreitag spricht diese Einladung aus. Komm und vertraue mir. Schöpfe aus der Quelle des Lebens. Nimm dir. Ich nehme dich nicht nur an. Weißt du, wie viele Opfer werden auch weltlich gebracht, um irgendwie angenommen zu sein, Wertschätzung zu finden für die eigene Lebensleistung. Und du darfst sagen, hey, ich kenne einen, der hat dich mehr als angenommen. Wenn du möchtest, dann bist du mit ihm am Kreuz gewesen. Und du bist mit auferstanden. Du darfst ein anderer Mensch sein. Weil ich das schon für dich vorbereitet habe, dann bist du Königskind, Königskind, Sohn, Tochter mit meinem Sohn Jesus Christus zusammen. Was kann es Höheres geben, liebe Geschwister? Was kann es Höheres geben, als dass du nicht bloß angenommen bist, sondern dass du Kind Gottes bist und Bruder und Schwester von Christus selbst? Dann ist Gottes Macht und Kraft, sein Sieg über alles Dunkle und Finstere, auch deiner. Du kannst heil werden in dem, was du persönlich aus deiner Vergangenheit mitbringst. Ob aus deiner Ehe oder aus deiner Sexualität oder aus der Beziehung zu deinen Kindern. Du kannst anders sein, weil du anders bist. Hey, wir sprechen hier nicht von Moral. Wir sprechen hier nicht von Moral. Du kannst anders sein, weil du anders bist. Weil er es getan hat, weil das Herz des Vaters für dich offen ist. Und das ist aller Unterschied zu jeder Leistung und jedem Opfern und Angst haben, um irgendwie Wertschätzung zu kriegen. Es ist dir einfach geschenkt. Und ich wünsche es mir so, dass er das nicht nur im Kopf versteht und sagt, ja, richtig hat er gerettet. Sondern ich wünsche es mir so, dass es dir heute in dein Herz fällt und sagt, ja, Karfreitag, ja, das ist mein Gott. Das ist mein Leben, das ist meine Freiheit. Karfreitag ist deswegen eine gewaltige Botschaft. Der allmächtige Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Er verzichtet auf alle Machteinwirkung auf diese Welt. Im Verzicht, im Leiden und im Sterben wird er das Opfer, das den Weg zu Gott ein für allemal frei macht. Den Weg zur Anerkennung, zur Wertschätzung, zum unbedingten Geliebtsein, zum Kind Gottes sein. Ein für allemal frei. Komm, hier ist wirklich alles bereit. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann nimm es dir. Komm, es ist alles bereit. Schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Es gibt gar nichts Größeres. Nimm es dir. und lass alle Religion, alles Leisten und Angst haben, alle Unsicherheit und Ungewissheit, alle frommen Touren, lass sie fallen und fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn. Die Freiheit ist dir geschenkt. Amen.